Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 140. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hi, hallo Jan.
Ja, und du bist zurück aus 6 Wochen Asien-Backpacking und hast ein volles Programm mitgebracht, denn wir reden heute über Battlefield 6, unsere Benchmarks und wie es in der Community ankommt. Du hast dir im Urlaub Gedanken darüber gemacht, warum FSR 4 Int 8 möglicherweise vielleicht spekulativ nicht ganz so gut aussieht wie FSR 4 FP8. Was bedeutet das überhaupt?
Jetzt erwarten die Leute zu viel, aber wir reden mal drüber.
Apple hat den M5 vorgestellt, nachdem er ja schon in Russland vorgestellt worden war vor einigen Wochen. Ich habe mir die erste Xbox Handheld-Konsole angesehen und Windows 10 ist am Ende. Lass uns keine Zeit verlieren, sondern gleich anfangen. Auf geht's. Fabian, wie war dein Urlaub? 6 Wochen, 2-mal unterbrochen durch eine wunderschöne Podcast-Aufnahme.
Das waren natürlich auch die beiden Highlights des Urlaubs. Also müssen wir natürlich nicht drum herum reden. Nee, es war sehr schön. Ja. Ist jetzt natürlich auch entsprechend sehr kalt, wieder in Deutschland zu sein. Schön zum Herbsteinbruch. Ja. Aber ich habe mich akklimatisiert.
Genau, die richtige Basis, um über heiße Schlachten zu reden. Virtuell. Toi, 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 virtuell. Und soll es auch dabei bleiben. Battlefield 6 ist da seit letztem Freitag. Und wir hatten ja pünktlich zum Start, Freitag 17 Uhr, dann auch noch ein paar Inhalte, wo sich dann die Community versammelte und drüber diskutierte. Und ich muss sagen, es war einiges los, fast mehr als ich vermutet hatte. Viele, viele, viele waren mit Startschuss bereit und konnten dann erstmal nicht spielen, wenn sie denn zu den Ausgelachten gehörten, die das Spiel in der EA-App gekauft hatten. Denn da gab es Probleme, die hatte dann EA, ich glaube, 6 Stunden später um 23 Uhr behoben und es gibt jetzt ja auch Entschädigung. Da gab es allerdings gerade nochmal ein kleines Update mit Umfrage bei uns. Wir nehmen auf am Donnerstag kurz vor Mittag, denn da läuft das wohl alles nicht so ganz so rund, wie EA das geplant hatte. Aber zurück zum Thema, es war viel los und grundsätzlich waren, glaube ich, auch alle ziemlich begeistert, wie ja auch die Rezensionen das vorab oder zum Start gezeigt hatten über den Multiplayer. Singleplayer nicht ganz so, da hatten wir auch gleich am Samstag noch eine Umfrage zu. Die meisten haben gesagt, naja, wenn er dabei ist, dann soll er ein bisschen unterhalten, dann reicht es mir auch. Ja, also ist jetzt nicht entscheidend, das waren 30%, 28% von euch haben gesagt, naja, also wenn er dabei ist, muss er auch gut sein, die werden dann wohl eher enttäuscht sein. Und 27% haben gesagt, naja, ich spiele Battlefield nur Multiplayer. Und 15 ganz weglassen. Also die Hälfte sagt, mir egal. Und ein Drittel sagt, soll schon gut sein. Das heißt, dem überwiegenden Anteil der Community-Battlefield-Zocker ist es eigentlich wurscht, wie der Battlefield-Singleplayer-Modus aussieht.
Ja, doch, also das wundert mich doch nicht, dass das den meisten Leuten dann egal ist. Ich frage mich dann halt nur, wenn sie es schon dabei machen und es dann auch noch Burgs ist, dann sollen sie es halt einfach sein lassen und die Ressourcen anderweitig verwenden.
Also vielleicht wollen sie es ausschleichen, das Thema, wie Microsoft die Xbox, aber dazu kommen wir ja nachher nochmal dediziert.
Ist es halt einfach nur ein Listending, also sie müssen halt irgendwie auf der Liste abhaken, ja, es gibt einen Singleplayer und dann darf der Singleplayer auch so sein.
Dann hatten wir noch eine zweite Umfrage, um hier noch so ein bisschen die Bühne zu gestalten für die Benchmarks, die wir uns gleich angucken und warum wir das überhaupt testen, weil es relevant ist, nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch in der Community. 27% haben das Spiel vorbestellt oder vor, es direkt zum Vollpreis zu kaufen, heißt kurzfristig. 4,7% haben es vor, sofort zu kaufen, also sofort gekauft, aber über günstigere Umwege. Das haben wir nicht weiter ausgeführt. Es haben 2,3% im EA Play Pro Abo direkt Zugriff auf dieses Spiel. Und 10% wollen es nach ersten Patches beim ersten Sale und 18% nach deutlichen Preissenkungen kaufen. Summa summarum wollen 62% der Teilnehmer an dieser Umfrage, die natürlich in einer Battlefield 6 News eingebettet gewesen ist, leichter BIOS möglicherweise vorhanden, Battlefield 6
nicht kaufen. Möglicherweise, aber ja.
So, es ist viel los bei Battlefield und es wurde viel diskutiert und Wolfgang hat viel gebencht.
Ja, nachdem GTA ja rausgefallen ist, ist das wahrscheinlich der größte Release im Herbst.
Ja, Call of Duty potenziell.
Ich sehe auch.
Und Anno in Deutschland. Wir haben noch Anno. Noch,
Aber auf globaler Ebene.
Trotzdem. Ja, und, ich, und auch in Deutschland.
Ich sehe auch in meiner Steam-Freundesliste eigentlich durchweg irgendwelche Leute, die das abends spielen. auch aus der Redaktion oder aus dem Team.
Ja, und wie ist so deren, hast du privates Feedback? Wird geheult, was die Anforderungen anbelangt, dass man es nicht spielen kann? Oder spielen alle auf Full HD mit FSR3 Performance und sind
Ich
glücklich?
habe niemanden gehört, der sich beschwert hätte. Aber es ist anekdotisch, also offensichtlich ist das nicht relevant. Aber wir haben ja, um da einen objektiven Eindruck geben zu können, Wolfgangs Arbeit. Und er hat sich da nicht nur den ungeliebten Singleplayer-Teil angeschaut mit Benchmark,
Ja,
sondern dann auch noch den Multiplayer-Teil.
und warum überhaupt zweigeteilt? Er hat sich im Vorfeld, hatten wir Zugriff auf den Titel, da fiel ja das Embargo schon am Donnerstag, also einen guten Tag vor Release. Gibt es auch nicht immer bei Spielen oder Grafikkarten heutzutage. Also man hätte sogar noch Chance gehabt, vor finalem Startschuss das Spiel zurückzugeben. Er hat sich da den Singleplayer angeguckt, weil der halt verlässlich getestet werden
Ja.
konnte, während der Multiplayer, klar spielt dann weltweit jeder, der Zugang vorab hatte, kann potenziell Multiplayer spielen, aber die Server sind dann doch in der Regel mit Bots gefüllt und die Karten wechseln jeden Tag, die überhaupt angeboten werden, um wiederum dann überhaupt noch mit vorab versorgten Presse-, Medien-, YouTube-Influencer-Vertretern zusammenspielen zu können. Und er so macht dann halt Multiplayer-Benchmarken vorab keinen Sinn. Deswegen hat er sich dann zum Wochenstart nochmal den Multiplayer angesehen. Ja. Und der läuft ein bisschen besser als der Singleplayer. Das war aber auch zu erwarten. Auch wenn vielleicht kurz mal den Singleplayer ab, weil die meisten spielen ja nur Multiplayer. Der Singleplayer schon teilweise wirklich grandios aussieht, aber dann auch immer mal wieder so ein paar Schwächen hat, was auch dann wieder zusammen mit dem, wie spielt er sich grundsätzlich, irgendwie in Hand geht, bis zum Ende Mühe gegeben hat sich EA da dieses Mal nicht. So. Aber Multiplayer, Fabian.
Ja, dann steigen wir, denke ich, einfach direkt mal damit ein. Wolfgang hat sich wieder die drei üblichen Auflösungen für unsere Benchmarks angeschaut: WQHD, UWQHD und UHD. Und hat da
Zielauflösung.
Zielauflösung, das ist richtig, und hat da ja pauschal das hemmungslos Preset verwendet. Also,
Ja, wir sind nicht bei Doom.
ich vermute, das ist deren Begriff für alles auf Anschlag.
Ja.
Ja. Und hat dann, weil das Spiel das schon supportet, also nutzt man das auch, DLSS4, FSR4, beides im Quality Preset verwendet, damit es dann
Wobei
wiederum.
FSR4 über einen Treiber hinzugeschaltet wird.
Und für die Grafikkarten, die das nicht unterstützen, also RX 7000, 6000, ist er auf GSS Ultra Quality Plus ausgewichen. Die Namen sind ja bei Intel, seitdem sie da diese Schwurbelei mit dem umgeänderten Schema für die
Der seit
Skalierungsfaktoren getrieben haben.
1.3 war es, glaube ich. Ja.
Ja, aber im Endeffekt ist es ein bisschen mehr nee, also ein bisschen weniger abgesampelt. Es ist nämlich nur Faktor 1,3 und nicht 1,5. Das heißt, die Radeons, die älteren, die müssen da mehr schuften, müssen mehr nativ rechnen. Einfach dahingehend, weil das Upsampling nicht so gut ist, damit die Bildqualität in etwa vergleichbar bleibt. Also die
Ja.
Geschichte ist ja inzwischen etabliert bei uns in den Benchmarks.
Ja, und da kann ich sagen, Wolfgang hofft natürlich darauf, dass für das nächste GPU-Testsystem FSR 4.1 Redstone noch erscheint und den Krempel in welcher Form auch immer noch für die alten Radeons freischaltet, weil dann hat sich dann natürlich ein großes Thema in dem neuen GPU-Testparcours egalisiert. Aber zurück zu den Benchmarks, ja,
Ja, und
das waren die
die
Settings.
Intel-Grafikkarten, die arbeiten dann wieder mit normalem GSS Ultra Quality Plus. Nee, das ist ja das Gleiche, genau.
Ja, die haben auch so
Wobei
gelaufen,
es bei
ja.
denen ja theoretisch noch besser aussehen sollte, weil die ja den besseren Algorithmus dann haben. Aber ist egal. In jedem Fall sieht es nicht so gut aus wie bei den RTX-Karten oder den RX 9000-Karten. So. Und wenn man sich die Benchmarks dann anschaut, dann laufen die aber eigentlich alle gut durch, solange sie mindestens 12 GB VRAM haben. Also in WQHD hat er sich das angeschaut, und die Grafikkarten, die nur 8 GB haben, die werden davon ausgebremst. Also man kommt noch auf spielbare FPS im Bereich 40 bis 50 FPS, wo man sagen kann, ja, es geht schon noch. In Multiplayer-Spiele, in Multiplayer-Shooter möchte man das wirklich nicht haben, aber man ist hier im hemmungslos Preset. Das heißt, wenn man da ein bisschen runtergeht, dann läuft es. Wenn man aber alles auf Anschlag haben will und man sagt, man will 60 FPS haben, dann braucht man halt eine 3060 Ti. Interessanterweise mit 8 GB läuft das noch mit 60. Und besser unterwegs ist man dann mit Grafikkarten, die mehr Speicher haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel die 9060 XT, 16 GB, die kommt auf über 80 FPS. Eine 9070 kommt dann direkt auf 130 FPS. Eine 5070 Ti auf 155 FPS. Das sind dann ja Bildraten, alles auf Anschlag und zwar nur mit Quality Upsampling. Ich denke, da kann sich niemand beschweren, was die Performance angeht.
Ja, es läuft wirklich gut und dafür... Also erstens für den Multiplayer, wo ja auch ordentlich was los ist. Und die Grafik ist halt dann auch für den Multiplayer wirklich ansehnlich, auch wenn sie nicht so gut ist wie in der Kampagne. Aber das passt in Summe, wie es Multiplayer-Gameplay war, so Wolfgangs Fazit. Und ja, wie du schon sagst, man hat noch mannigfaltig Tuning-Potenzial, weil hier ist er ja schon mal wieder von erstmal dem höchsten Preset und dann immer noch einem sehr, sehr qualitativ hochwertigen Upsampling also, ausgegangen.
Gerade wenn man halt DLSS 4 oder FSR 4 zur Verfügung hat, ist es ja kein Problem, also spätestens wenn wir jetzt die Auflösung erhöhen, dann sogar auf Performance zu gehen und dann hat man da so viel Spielraum noch.
Auch Inhaber der älteren Karten, die jetzt mit XESS Ultra Quality Plus unterwegs gewesen sind im Benchmark, haben da ja auch noch ein bisschen Spielraum und grundsätzlich auch da eine positive Nachricht. Warum muss der jetzt die Skalierungsfaktoren auch gar nicht so weit auseinanderziehen? Also wir haben ja auch Spiele gesehen, da hat Wolfgang ältere Grafikkarten jetzt zuletzt, seitdem er damit angefangen hat, ja auch nativ gebencht, wenn sie kein FSR 4 oder DLSS 4 unterstützt haben. Aber hier kommen die alten Algorithmen auch noch ganz gut zu Recht. Selbst FSR 3.1 sah jetzt nicht so schlimm aus, wie es das häufig tut. Trotzdem war seine Empfehlung, weil es besser aussieht, auch auf den Radeons XESS zu nutzen, was er dann eben auch getan hat. Aber gut, dann muss man da halt sonst noch eine Ecke runterschalten. Sonst letztendlich auch keine großen Auffälligkeiten, außer dass im Multiplayer die Radeons ein bisschen stärker sind als im Singleplayer. In hohen Auflösungen sind sie dann teilweise auch den GeForce eine kleine Ecke voraus, aber was hat er hier geschrieben?
Also wir haben hier in UHD eine 9070 XT gleich auf mit einer 5070 Ti. Die kommen beide auf 96, 97 FPS.
Ja, also letztendlich hat dann auch nach dem Wochenende, wo 60% von euch bekannt gegeben haben, von euch Battlefield-Enthusiasten, dass sie sich diesen Teil kaufen, oder grundsätzlich an Battlefield 6 Interessierten, dass sie sich den Teil kaufen werden, gab es dann auch mit Wolfgangs Benchmarks am Ende keinen Showstopper. Läuft gut, sieht gut aus, spielt sich gut. Haken dran an Battlefield.
Man kann eventuell noch erwähnen, falls es jemand interessiert, weil das ja von früheren Battlefield-Teilen eventuell eine Sorge sein mag, die CPU limitiert hier in keinem Szenario. Solange man CPU irgendwie passend zur Grafikkarte gewählt hat und es kein komplett unausgewogenes System ist, dann ist man auch in WQHD eigentlich immer im GPU-Limit.
Richtig, also das war jetzt auch andere, wir haben keine CPU-Benchmarks gemacht, andere haben das gemacht, da kam durchaus raus, dass die CPU schon einen Unterschied macht. Wolfgang hatte sich das aber auch rudimentär angeguckt und wenn man dann halt parallel auf das GPU-Limit guckt, beziehungsweise was Grafikkarten zu leisten imstande sind, dann ist es genau das, die Quintessenz. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches und sobald das Setup ausgeglichen ist und meine eine 5090 nicht mit einem Ryzen 5 2600 kombiniert, dann ist es die GPU, die am Ende den Unterschied macht und nicht die CPU.
Und zum VRAM, Wolfgang hat wie gesagt festgestellt, wenn man Grafik auf Anschlag packt in WQHD, braucht man 12 GB, 8 GB sind nicht genug. In Full HD läuft es aber auch noch mit 8 GB.
Ja, haben uns auch Leser darauf hingewiesen. Und ist uns auch weiterhin bewusst, dass es diese Auflösung weiterhin gibt. In der Community ist sie eben nur noch auf Platz 4. Deswegen haben Wolfgang sich ja Ende letzten Jahres entschieden, da mal einen Schlussstrich zu machen. Es sei denn, es werden Grafikkarten getestet im normalen Grafikkartentestparcours, die grundsätzlich auf diese Richtung auch immer noch zielen, auch wenn wir auch selbst da jetzt mittlerweile die Entwicklung haben, dass die kleineren Grafikkarten, weil sie auch alle nicht mehr so klein und günstig sind wie früher, jetzt auf WQHD abzielen und man eben absenden
kann, also,
was bei neueren Grafikkarten qualitativ sehr hochwertig ist.
Also ich meine, das ist jetzt wieder ein weites Feld, aber im Grunde genommen mit DLSS 4 oder FSR 4 gibt es exakt gar keinen Grund mehr, überhaupt noch irgendwas in Full HD darzustellen, außer man hat halt keinen entsprechenden Bildschirm. Also das ist Full-HD-Rendering ist halt im Endeffekt nur noch ein Fallback, falls der Bildschirm nicht mehr kann.
Und vielleicht wird es da ja für die Inhaber älterer Radeons bald auch offiziell noch ein besseren Weg geben als FSR 3.1 oder dann das in der Regel bessere XeSS von Intel zu nutzen. Es gibt keine offiziellen Äußerungen. Auch 2-3 Wochen ist es jetzt her, dass diese gehackte Int 8 FSR 4 DLL die Runde gemacht hat, die FSR 4 auf RDNA 2, also RX 6000, und RDNA 3, also RX 7000 und den jeweiligen IGPU-Derivaten möglich macht, an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und Wolfgang hat sich das die Woche jetzt auch nochmal ausführlich angesehen. Erstmal hat er gesagt, ich mache nur Benchmarks, weil diese Bildqualität, das wird schon gleich aussehen. Das ist auch immer so ein Akt. Ich gucke mir das an, aber wenn das gleich aussieht, dann geht es jetzt wirklich nur um die Leistung. Da kam auch raus, ja, auf RDNA 2 und RDNA 3, auch das verlinken wir euch, genau wie die Battlefield-Benchmarks, alles in den Shownotes zu finden, kostet FSR 4 gegenüber FSR 3 schon ein bisschen mehr Leistung. Das sind dann eben nicht einstellige Rückgänge, sondern so um die 9-12%, die man dann an Leistung verliert. Es sieht aber so viel besser aus, wenn es denn läuft. Und es lief halt auch nicht in jedem Spiel. Er wollte, glaube ich, 18 testen, nur in 14 hat es geklappt, in 4 nicht. Zweimal war ein Kopierschutz daran schuld, der gesagt hat, was ist das hier für eine Datei? Die kenne ich gar nicht. Hm. Also es ist eben auch noch kein Allheilmittel aktuell, dieser Hack. Es sieht deutlich besser aus als FSR 3.1. Insofern, ja, es kostet ein bisschen mehr Leistung, aber ich sag mal, die Bildqualitätseffizienz liegt viel höher, doch dann, als er sich die Qualität im Detail
angeguckt
hat, also, ihm auf. Es sieht leider nicht so aus wie mit FSR 4 FP8 auf einer Radeon RX 9000.
Genau, also zum einen liegt das Ergebnis aber näher an richtigem, vollwertigem FSR 4 als an FSR 3.1. So. Und Wolfgang hat das immer so sehr süffisant oder fast schon despektierlich formuliert, von wegen, ja, es ist aber auch keine Herausforderung, FSR 3.1 zu schlagen. Das schafft auch meine Oma, so im Endeffekt. Und dadurch hat man aber die Situation, dass man, auch wenn man 12% mehr FPS oder 12% weniger FPS gewinnt über das FSR 4 Upsampling, das gehackte, als mit FSR 3.1 nativ, lohnt sich das trotzdem, weil man im Endeffekt statt Quality Performance nutzen kann und ein vergleichbares oder sogar besseres Bild erhält. Auch wenn es nicht.
Oder man nutzt Quality statt Quality und freut sich darüber, dass es viel besser aussieht, obwohl man ein paar FPS weniger hat.
Das geht auch, ja. Also in jedem Fall ist es ein Gewinn, wenn es denn funktioniert. Aber Wolfgang hat eben festgestellt, es funktioniert nicht immer, das hast du schon erwähnt. Und selbst wenn es funktioniert, gibt es nicht immer den einen Weg, den man gehen muss, um es zum Laufen zu bringen. Und es ist definitiv nicht so, dass man einfach hingeht und irgendwo ein Häkchen setzt im Optiscaler oder so. Es ist mitunter mehr Aufwand.
Weil es eben in der Nutshell darauf ankommt, wie das Spiel selber beispielsweise die FSR-DLLs abgelegt, in wie vielen Teilen und benannt und so weiter und so fort. Ja, aber auch da gibt es viele gute Hinweise auch nochmal von Lesern aus der Community in den Shownotes verlinkten FSR 4 auf RDNA 2 und 3 Test-Kommentar-Thread. So, und jetzt haben wir festgestellt, es sieht dann eben doch nicht ganz so gleich aus, und du hattest ja auf deinem Rückflug viel Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, und hast gestern, als wir über den Podcast signiert haben, gesagt, ich könnte da ja auch nochmal spekulieren, woran das liegen könnte, wenn ich mir so die Datenformate angucke, denn es gibt dazu keine stichhaltigen Informationen. Einerseits heißt das, ja, ist halt Int 8, ist halt doof, oder ja, das zugrunde liegende Modell, AI-Modell, ist halt älter, ist auch doof.
Also,
was ist es denn
nun? Im Endeffekt habe ich da online keine stichhaltigen Informationen gefunden, was genau tatsächlich passiert, was abgeht. Ich habe mir jetzt auch leider aus Zeitgründen nicht diese DLL-Dateien irgendwie dekompiliert und mir angeschaut, was darin dann tatsächlich passiert. Wir haben aber ja ein paar Indizien, über die wir mal arbeiten können. Ja. Zum einen wissen wir auf jeden Fall, dass das eigentliche FSR 4 über FP8 läuft. Und FP8, also Fließkommazahlen, Gleitkommazahlen mit 8 Bits. Im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Fließkommazahlen nochmal einführen soll, aber wer sich an den Deep Dive zum Bumpmapping erinnert, der wird ja wissen, was hier abgeht. Es sind im Endeffekt keine normalen Zahlen in der Bitnotation, sondern zusammengesetzte Zahlen aus einem Exponenten und einer Mantisse. Das heißt, man hat quasi immer, wenn man so möchte, eine Multiplikation, die da stattfindet, um auf das Ergebnis zu kommen, und noch ein Vorzeichen dazu. Das ist also nicht so, dass alle Bits einfach nur die nächste Stelle sind, also dass man halt einen Bit für die Einer-Position hat, einen Bit für die Zweier-Position und so weiter und so fort. Man kann da nicht einfach nur durchgehen, sondern man muss da verschiedene Bestandteile nehmen und die verrechnen, um auf seine eigentliche Zahl zu kommen. So. Das ist das grundlegende Datenformat. Und warum nimmt AMD jetzt dieses FP8-Format? Weil die Berechnungseinheit, um so eine FP8-Multiplikation, um so eine Berechnung zu machen, weniger Platz auf der GPU braucht als FP32. Ja. Das ist der Vorteil. Und zum anderen haben wir hier KI-Berechnungen, wenn man so möchte, weil wir einfach nur Matrizen ausmultiplizieren. Und da reicht die Genauigkeit, die man mit FP8 hat, weitestgehend, oder was heißt weitestgehend, sie reicht komplett aus. Wir geben das Ganze ja nur visuell als Bild aus in Bewegung. Man braucht hier keine hundertprozentige Genauigkeit. Das, was mit FP8 gemacht wird, reicht absolut aus. Nvidia nimmt wiederum ja FP16 für DLSS. So, warum hat sich AMD hier überhaupt zu irgendwas anderes entschieden? Das ist ja erstmal die erste Frage.
Ich wollte sie gerade stellen.
Nvidia verbaut ja seit Volta seine Tensor Cores. Und das sind im Endeffekt einfach nur FP16-Kraftwerke. Also die haben fest verdrahtete Schaltkreise im Endeffekt, um mit 16-Bit-Genauigkeit Matrizen auszumultiplizieren, auszurechnen. Ja, also Matrix, fast eine Matrix ist es, denke ich, bekannt. Ne? Man hat halt Zeilen und Spalten, die sind mit Zahlen gefüllt und man möchte die dann halt miteinander multiplizieren. Lineare Algebra. Und diese Tensorkerne, die sind halt dafür gemacht. Das ist deren Kernkompetenz und die machen das mit einer unfassbar hohen Rechenbandbreite, wenn man so möchte. Also ich hatte es mir gerade nochmal angeschaut, zum Beispiel für die RTX 5070 Ti sind es 175, oh Gott, Moment, müssen ja sogar Teraflop sein. Ich will jetzt hier keinen Blödsinn labern. Dann machen wir denn hier den Test. Genau, also wenn wir uns anschauen, was die normal kann mit einer FP32-Leistung, die 5070 Ti, dann sind das 44 Teraflops. Mhm. Und, oder T-Flops, weil das ist ja theoretisch eine eigene, ja, ist ja egal. Und die FP16-Leistung über diese normalen ALUs, die ist entsprechend auch nur 44 T-Flops. Denn diese ALUs, diese Register, die können theoretisch 32 Bit aufnehmen und dann verrechnen. Ja,
halt dann auch belegt.
Aber wenn ich da jetzt 16. nur 16-Bit reinschmeiße, dann aufgrund dieser seltsamen Aufteilung der Fließkommazahlen kann ich da nicht einfach zweimal 16-Bit reinschmeißen und sagen, ja, dann kriege ich am Ende auch zweimal 16-Bit raus, braucht ja auch nur 32-Bit Platz. Aber das funktioniert nicht, weil ich da eine andere Aufteilung habe, wie ich das ausmultiplizieren müsste, um zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich habe nur die halbe Datenlast, die ich habe, die ich reingebe, die ich rauskriege, aber es geht trotzdem nicht schneller. Und Nvidia hat sich dazu entschieden, naja, dann beschleunigen wir halt FP16 einfach nativ und wir lassen auch den ganzen anderen Kram weg, den wir bei einem vollständigen ALU eigentlich, also bei einem vollständigen Shader eigentlich bräuchten. Wir klagern das aus und sagen, dass dein einziger Sinn ist jetzt, diese Matrizen auszumultiplizieren und dafür reservieren wir entsprechend ordentlich Chipfläche für so einen Tensorkern und deswegen kann sie das dann über Tensor mit 175 oder sogar 176 T-Flops.
Das ist halt Faktor 4.
Ja, also es geht sehr, sehr, sehr viel schneller. Und AMD hat das ja im Endeffekt verschlafen, das auf diese Art und Weise zu machen. Und dann haben sie aber mit RDNA3 entdeckt, dass es ja vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, diese kleineren Datenformate Hardware zu beschleunigen.
Ja.
Und haben dann ja diese WMM, also diese keine eigenen Tensor-Cores eingebaut, aber sie haben ihre Compute-Units entsprechend bereichert, um Ausführungseinheiten, die
ja, Matrizen besonders.
Ich suche hier gerade nebenbei den Test und ich finde ihn wieder nicht.
Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben.
Ja, das ist
Ich sehe dir dabei jetzt einfach zu.
Ich habe ihn gefunden.
Und, so. Ah, großartig.
Und mit RDNA 3 haben sie, 4 haben sie das ausgebaut. So, wenn wir uns jetzt da anschauen, was kriegt denn eine RX 9070 XT jetzt als Gegenstück zur 5070 Ti, was kriegt die hin mit FP 32? Da kommt sie auch auf 48 Teraflops, also ähnlicher Bereich. Ja. Aber FP 16 kommt sie dann tatsächlich schon auf fast 100 Teraflops, obwohl sie dafür gar keinen Tensor Core hat. Und wenn man auf FP8 runtergeht, dann sind es sogar 400 TOPS, die da angegeben werden. Also AMD hat sich dazu entschieden, dass sie das nicht auslagern auf den Tensor Core, sondern versuchen innerhalb der GPU, innerhalb der klassischen Recheneinheiten entsprechend Kapazitäten zu schaffen. Und weil das aber vom Platzbedarf her eine andere Situation ist, wenn man sich das nicht sauber ausgliedern kann und es nicht zu groß werden soll, hat man sich da dann dazu entschlossen, dass man den Schritt, dass es so richtig schnell, richtig breit beschleunigt wird, erst mit FP8 geht, weil es weniger Platz braucht als FP16. Also ein Register ist entsprechend genau halb so groß in Hardware gegossen. So, das heißt, der Grund, warum AMD FP8 nimmt, ist einfach Platz auf der GPU. Man hat diese Geschwindigkeit platzeffizient erst bei diesem kleineren Datenformat erreicht. Dieses kleinere Datenformat kann aber dann ja von RDNR3 nicht, und das ist ja die ganze Krux an der Geschichte, oder von RDNR2 auch nicht, effizient beschleunigt werden. Also die können das schon, natürlich, aber halt eben nicht schneller als FP16 oder als FP32 im Fall von RDNR2, also schlimmstenfalls.
Und deswegen haben wir jetzt Int 8.
Ja, und das ist jetzt die Frage. Alle reden immer von Int 8, aber ich habe jetzt keinen stichhaltigen Hinweis gefunden, dass es auch Int 8 ist, was da läuft. Es ist jetzt erstmal die Frage, wie käme man denn von FP8 zu Int 8? Denn es wird ja immer so getan, als wäre das total simpel. Ja, ja. Man nimmt halt einfach die Zahl und schreibt sie dann halt in die Int-Zahl rein. Das funktioniert aber gar nicht so einfach. Einmal ohnehin schon nicht und dann auch in dem Kontext speziell schon gar nicht. So, warum ohnehin schon nicht? Weil Int 8 einen anderen Definitionsbereich hat als FP8. Diese Fließkommazahlen haben die Eigenschaft, dass sie quasi einen Basiswert haben. Also ich mache das jetzt oberflächlich, aber sie haben einen Basiswert. Sagen wir einfach mal, es ist die 0. Und um diesen Wert herum haben sie eine vergleichsweise hohe Auflösung. Das heißt, wohingegen man ja mit einer Integer, also einer ganzen Zahl, nur zwischen 0 und 1 und 2 und 3 und 4 unterscheiden können, kann ich mit der Fließkommazahl sagen, ich habe 0,1 und 0,11 und 0,123 und was auch immer. Also ich habe da entsprechend Spielraum, auch zwischen der 0 und der 1 noch Zwischenschritte zu haben. Mit FP8 ist das ein Stück weit beschränkt. Aber auch da habe ich ordentlich Möglichkeiten zu differenzieren. Und dann ist es bei einer Int 8 klassischerweise so, die, 2 hoch 8, das heißt, ich habe 256 Möglichkeiten. Ich gehe von minus 128 bis plus 127, weil ich die 0 noch mit drin habe, die eine Möglichkeit auffrisst. Ja. Mit FP8 komme ich tatsächlich nicht nur genauer hin im Bereich um die 0 herum, sondern ich komme auch weiter. Also mit so einer klassischen FP8 komme ich bis plus 448 und minus 448. Das heißt, ich habe da ja viel mehr Zahlen, wenn man so möchte. Wie gehe ich jetzt hin und schreibe dann eine minus 448 in meine Int rein, wenn die nur bis minus 128 geht? Und was mache ich mit einer 0,5? Ist das eine 0 oder ist das eine 1? Das sind halt Fragen, die da geklärt werden müssen. Das zum einen. Zum anderen habe ich das Problem aber auch umgedreht, weil ich mit so einer Fließkommazahl, wenn ich weit von meiner Basis weggehe, ordentlich Präzision verliere. Tatsächlich ist es bei der FP8 so, weil die so klein ist, ich kann nur bis 16 Zahlen mit ganzer Genauigkeit darstellen. Das heißt, ich kann keine 17 darstellen, weil ich nicht mehr genug Spielraum dafür habe in meiner Genauigkeit. Ich kann eine 16 darstellen und 18, aber die 17, die gibt es einfach nicht im FP8-Format, wohingegen die im Int-8-Format vorhanden ist, weil ich hier alle ganzen Zahlen bis 127 habe. Und da ist dann auch wieder die Frage, okay, wenn ich jetzt zurückrechne nach meiner Berechnung von Int 8 auf FP8, um das Ganze dann halt wieder auszugeben, wenn ich es über Int 8 beschleunigt habe, was mache ich, wenn ich eine 17 habe? Worauf mappe ich die? Das heißt, man kann nicht einfach hingehen, liest die Zahl aus, schreibt sie irgendwie in das andere Format und ist fertig, weil einem da ganz oft die Situation begegnet, dass die Zahl, die man schreiben will, gar nicht existiert oder dass man extrem stark runden muss.
Das heißt, du würdest, also jetzt, ich habe dir zugehört, staune, schreibe mit und frage mich, ob AMD dann alles neu gemacht hat für diesen anderen Weg, weil es sowieso nicht funktioniert, das eine ins andere zu packen.
Würde funktionieren und ich weiß, wie gesagt, nicht, was sie machen. Ich kann nur aus meinem Hintergrund als Informatiker halt mutmaßen, was da passieren könnte. Was bei diesen Matrizen im Endeffekt wichtig ist, sind nicht konkrete Zahlen. Also die absoluten Werte sind einem eigentlich immer egal. Es geht um die Verhältnisse der Werte zueinander. Also man betrachtet das Ganze halt auf einem Spektrum von Wert 0 meinetwegen zu irgendeiner anderen Zahl und dann möchte ich wissen, wie sehr ist dieses Feld gefüllt. Ob meine andere Zahl jetzt die 10 ist und ich eine Füllung von 9 von 10 habe, ist dann äquivalent zu, ich habe 90 von 100 gefüllt. Aber es kommt mir nicht drauf an, also wie voll ist das Glas, aber ob ich das jetzt in 10er Schritten angebe oder in Prozent oder in Promille, eigentlich egal am Ende für das Ergebnis. Kann ich mappen, wie ich möchte. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier zu sagen, naja gut, man beim Weg von FP8 zu INT8 geht man nicht hin und rechnet die Zahl irgendwie um und rundet einfach so, weil man dann das Problem hätte, dass natürlich alle Werte über 127 auf die 127 runtergerundet werden würden. Das heißt, man hätte da einen enormen Spike und irgendwelche Werte, die über 0 sind, aber nicht 0, die werden plötzlich auf 0 gerundet. Und wenn man die 0 in der Multiplikation hat, dann war die ganze Arbeit für die Katz. Ja. Würde also nicht funktionieren. Man müsste also entsprechend Regeln formulieren, dass man niemals auf die 0 runden darf, wenn nicht eh schon eine 0 da steht. Und man müsste dann schauen, dass die Verteilung der Werte innerhalb des Definitionsbereichs bei der Umrechnung konserviert wird. Also dass man die INT 8 so auffüllt, dass einem die eigentlichen Werte von ihrem absoluten Betrag her egal sind, aber dass man einfach nur schaut, dass man die Verteilung der Werte im gegebenen Spektrum identisch hat. Das heißt, man bräuchte da erstmal eine Formel, um das umzurechnen.
Und kompliziert.
Es würde gehen und nachdem, weil die INT 8 ja durchaus auch dieses Auflösungsvermögen hat, das sie hat und das für KI-Sachen eigentlich, also die kannst du auch auf INT 2 runterbrechen oder so und es geht noch zufriedenstellend, weil es da immer, wie gesagt, nur auf die Verhältnisse ankommt und nicht die absoluten Werte, vereinfacht ausgedrückt, würde das gehen und ich würde mir auch vorstellen, es braucht halt diese Rechenzeit, um das umzurechnen und weil man ja unfassbar viele Matrizen ausrechnet, das ist ja die Krux an der Sache, man hat ja innerhalb kurzer Zeit einen Spike, wo man da einen riesigen Durchsatz an Matrizen hat, um das Bild zu konstruieren, weil man wirklich jedes Mal wieder diese Umrechnung machen muss mit der Zahl und der Kram dafür dann wiederum auf die normalen ALUs muss, hätte man da halt einen großen Overhead, was den Zeitbedarf angeht. Aber das Ergebnis des Ganzen, also die Berechnung der Matrizen selbst, die braucht natürlich nicht mehr Leistung, weil man weiterhin in einem 8-Bit-Format ist und das Ergebnis sollte auch nahezu gleich aussehen.
Also ist es nicht der Weg, den
ich würde vermuten, dass es nicht dieser Weg ist.
Sondern?
Ich würde vermuten, dass es FP16 mit Kompromissen bei dem, was tatsächlich gerechnet wird. Okay. Denn von einer FP8 zu einer FP16 zu kommen, ist zwar auch nicht so, dass man die Zahl einfach in die Bits reinschreiben kann, weil man dann, wie gesagt, da sind quasi zwei Trennzeichen mit drin in so einer Fließkommazahl. Das erste Trennzeichen ist für das Vorzeichen, dann kommt die eigentliche Zahl, wenn man so will, und dann kommt noch mal eine Zahl, mit der das multipliziert wird, das Ganze. Und wenn man die Zahl einfach nur da reinschreibt, dann würde man quasi alles in den hinteren Teil reinschreiben und würde dann aber mit einer Null also das würde nicht funktionieren, man muss das aufsplitten. Aber dieses Aufsplitten ist an sich leichter als das Umrechnen in einen anderen Definitionsbereich. Und dann würde man das halt entsprechend einfach in FP16 reinschreiben, man würde es mit FP16 rechnen, hätte dann im Endeffekt sogar eine höhere Präzision beim Ergebnis. Das heißt, wenn man das dann wieder auf FP8 runterrundet, sind die Rundungsfehler marginal, wenn man es mit einer höheren Präzision ausgerechnet hat. Ja. Dann würde man an sich also auch die gleiche Bildqualität bekommen, aber es braucht doppelt so lange. So. Das ist aber die Situation, die wir natürlich hier auch nicht haben. Wir haben weder die gleiche Bildqualität, noch braucht es doppelt so lange. Das ist nicht doppelt so lange.
Oder Wolfgang hat sich vermessen und verguckt.
Ja, das glaube ich nicht. So, dass es nicht doppelt so lange dauert, das ist daraufhin zurückzuführen, dass das ja nicht alles ist, was passiert. Also zum einen für einen Frame sowieso schon nicht. Der Frame besteht ja nicht nur daraus, dass das Upsampling laufen muss. Da wird ja auch noch klassisch gerendert. Das Upsampling ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was für einen Frame berechnet werden muss. Und dann ist das hier ja auch nicht alles, was passiert. Also das Ausmultiplizieren der Matrizen. Das ist ja auch wieder nur ein Teil davon. So. Dann ist die Frage, okay, wie kriegt man das eventuell denn noch so hin, dass es nicht doppelt so viel Zeit braucht, dieser einzelne Schritt, sondern dass der auch nur einen kleineren Faktor halt hat. Und man könnte, und das geht dann aber hart in das Upsampling rein, und ich weiß es nicht, weil das, wie gesagt, Spekulation ist, aber offensichtlich ist es ja so, dass wir hier Kompromisse bei der Bildqualität haben. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass sie einfach weniger präzise, oder also nicht weniger präzise rechnen, aber einfach weniger rechnen. So. Also sie...
Also du sagst, das würde bedeuten, dass das die Bildqualitätsunterschiede jetzt nicht was mit dem Datenformat zu tun haben, sondern mit Kompromissen, die AMD eingehen muss, um das am Ende auf den alten Karten performant laufen zu lassen, in einem anderen Datenformat.
Nicht nur auf den alten Karten, also sie hätten auch Probleme, das auf einer RDNA 4 Grafikkarte so laufen zu lassen, weil die FP16-Leistung einfach nicht so hoch ist wie die FP8-Leistung. Ich vermute, sie kippen das in FP8, weil die Umrechnung entsprechend einfacher ist.
In
FP16. In FP16, genau.
Ja.
Aber sie machen dann halt einfach weniger Upsampling-Berechnungen.
Ja.
Und die Upsampling-Berechnungen, die sie machen, werden eventuell anders verwertet. Ich kann da auch tatsächlich, weil ich es jetzt nicht weiß, nicht viel mehr ins Detail gehen, aber ich will auch nicht viel mehr ins Detail gehen, weil alles, was ich sage, eventuell kompletter Blödsinn
ist. Und deine Aussagen hast du nicht unter Eid
geleistet. Nee, aber das, was Wolfgang gemessen hat, das, was Wolfgang gesehen hat oder was wir uns alle anschauen können in diesem...
Genau, es gibt ja wieder diese eingebetteten iCat-Videos, wo ihr direkt nebeneinander zwei verschiedene Capturings vergleichen könnt, reinzoomen könnt, schneller, langsamer, Frame für Frame. Könnt euch selber ein Bild machen, ob es gleich aussieht oder nicht. Es sieht nicht gleich aus.
So zu dir. Das ist das eine. Und zum anderen hat er ja auch gemerkt, bei dem Performance-Hit, den das Ganze auf RDNA 3 und RDNA 2 hat, der ist sehr ähnlich. Ja. Also FSR 4 per Hack läuft auf einer RDNA 2 Grafikkarte nicht wirklich schlechter als auf einer RDNA 3 Grafikkarte.
Genau, das ist ja entgegen der ersten Erwartungen, aber auch das, was die Community zuletzt schon gezeigt hatte. Da hieß es ja erst so, Gott, das wird komplett einbrechen, das läuft gar nicht. Aber dem ist nicht
Aber die RDNA 2 Grafikkarten, die können auch Int 8 nicht effizient beschleunigen, im Gegensatz zu den RDNA 3 Grafikkarten. Das heißt, wenn es auf der RDNA 3 Grafikkarte über Int 8 laufen würde, ist zum einen da natürlich die Frage, okay, warum sieht es dann schlechter aus? Und zum anderen ist die Frage, warum sieht es dann mit FP16 bei exakt gleicher Leistung genau gleich schlechter aus auf RDNA 2?
Also haben wir viel gelernt, wissen immer noch nicht, wie es funktioniert und warten auf AMD, dass sie den Krempel für alle RDNA 2 und größer Grafikkarten freigeben mit FSR 4 Redstone von mir aus und dann ausführlich erklären, wie sie es gemacht haben.
Was ich mir, also wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, hier in dem Fall, es ist quasi ein Fallback-Pfad über FP16. Ob der offiziell ist, ob das ein früherer Entwicklungsstand war, ob die schlechtere Bildqualität eventuell auch einfach nur zustande kommt, weil es halt ein älteres Modell war, also ein älteres KI-Modell, was die da verwendet haben zum Upsampling. Keine Ahnung, ob das jemals erfahren werden. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass die Int8-Variante oder generell dieser Pfad eventuell für die PS5 Pro auch gedacht ist. Denn die PS5 Pro hat ja RDNA 3.5 und kann, soweit ich das weiß, FP8 auch nicht Hardware beschleunigen effizient.
Da kann ich dir jetzt weder widersprechen noch
zu. Mark, das weiß ich gerade nicht. Thurney, okay. Wow, also Sony's PlayStation Hardware-Typ, meinte aber ja, dass die PlayStation 5 Pro im nächsten Jahr 2026 FSR 4 bekommen soll, und der hat den Mund relativ voll genommen und meinte, es ist das vollwertige FSR 4, so wie es auf dem PC auch funktioniert, da werden keine Kompromisse gemacht, whatsoever.
Ja, das wurde ja vor ein paar Monaten bekannt
gegeben. Genau. Wenn ich mir das hier jetzt anschaue, was Wolfgang da bei der Bildqualität verglichen hat, dann würde ich nicht sagen, dass das vollwertig, gleichwertig, no Kompromisse whatsoever ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Herr Czernys Worte da auf die Goldwaage
es
legen
ist ja
kann.
Auch nicht fertig.
Ja, aber eventuell ist dieser Int 8-Pfad ja für die PlayStation 5 Pro, denn die PlayStation 5 Pro hat diese NPU und die kann, soweit ich weiß, Int 8.
Jetzt greife ich das Wort PlayStation auf und wir haben es gar nicht am Anfang genannt, aber weil du die PlayStation schon angesprochen hast, das, was du jetzt über die PlayStation 5 Pro, also erstmal danke für deine Ausführungen zu yes. Datenformaten, FSR und zur PlayStation, denn was es ja in der letzten Woche auch gegeben hat, war ja ein Teaser von AMD und Sony in Person, auch da wieder Mark Cerny. Ernie, ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja. Schande auf mein Haupt, wie die sich gegenseitig vorgestellt haben. Die haben blicken lassen auf die Zukunft der zusammen entwickelten GPU-Technologien, um Gaming noch geiler zu machen. Also über eine gemeinsame Vision unter dem Titel Project Amethyst. Und da haben sie in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen. Und jetzt wurde das ein bisschen gefüttert mit Infos. Sie haben die PlayStation 6 nicht genannt, sondern nur, dass es hoffentlich in ein paar Jahren in einer zukünftigen Konsole zum Einsatz kommt. Ich habe dann mal daraus geschlossen, in ein paar Jahren. Gut, es ist nicht nächstes Jahr, sonst hätte er gesagt nächstes Jahr. Es werden wahrscheinlich aber auch nicht 3 Jahre, also Ende 2027 kommt die PlayStation 6, war jetzt meine Vermutung. Und da werden AMD und Sony, aber dann hat AMD ja auch gesagt, das machen wir aber auch für alle Plattformen, also auch für Radeon, für iGPUs, für die Xbox. Ja, die gibt es ja nicht mehr, kommen wir gleich zu. Da haben sie ja noch ein paar Sachen angekündigt, die sie dann da noch großartig ändern wollen, um eben ja dann noch mal effizienter, genau sowas, wie du es gerade besprochen hast, zu berechnen, nämlich AI für Upsampling und Denoising, indem sie nicht mehr alles in kleine Teile aufteilen müssen, in kleine Arbeitspakete, sondern durch eine Verdrahtung der Compute Units dafür sorgen, dass die gemeinsam nach dem Frontend an Themen arbeiten können und somit effizienter, schneller größere Teile des Bildes berechnen können. Dann haben sie ja bekannt gegeben, dass sie mit den Radiance Cores die ganze BVH, dieses, die Ermittlung bei Raytracing, die Ermittlung des Strahlengangs, wo Strahlen was treffen.
Die Bounding Volume Hierarchy Geschichte.
Hierarchy, genau. Das klingt, sie haben, das, also da hatten wir dann intern auch noch ein bisschen diskutiert, das klingt so, als würden sie es wirklich noch fetter auslagern, als es Nvidia schon ausgelagert hat. Möglicherweise macht es Nvidia in der nächsten Generation dann auch. Und ganz klar, die Ansage war für Path Tracing, für besseres Raytracing und also da tut sich wohl einiges. Und dann wollen sie auch die Speicherkompression überarbeiten, dass in Zukunft durch Universal Compression wirklich, sie haben gesagt, jedes Bit quasi, egal was es beinhaltet, ob jetzt es Texturen sind, die halt standardmäßig heutzutage gepackt werden oder die Informationen, die ich brauche, um wiederum Upsampling zu betreiben, alles wird komprimiert in Echtzeit ohne Leistungsverlust. Insofern ist auch das Thema Speicherbandbreite dann ein für alle Mal gelöst. Ob es das ist, werden wir noch sehen, aber da kam ich nur gerade drauf. Also ja, haben schon ganz schön getrommelt, die beiden Herren von Sony und AMD und klang durchaus spannend, dass AMD in der nächsten großen GPU-Generation, die dann auch in die PlayStation 6 wandern wird, echt nochmal die Flaschenhälse angeht, die aktuell ja, auch im also, Vergleich zu Nvidia, aber grundsätzlich aktuell in Gaming-GPUs, wenn man so Richtung Path-Tracing und immer mehr Speicherbedarf und
Bandbreite, ja, vor allem Bandbreite,
um diese Rechnung durchzuführen.
Aber,
ja, genau, Bandbreite halt ganz großes Thema. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass schneller Speicher definitiv auch in Zukunft eher nicht auf Grafikkarten landen, sondern im Server enden wird. Ja, hast du das mitbekommen?
Ja, ich hatte es gelesen, aber ich habe es relativ nüchtern aufgenommen, so von wegen, ja, obviously.
Also, ja gut, das, aber obviously war bei AMD
ja, gut,
halt oftmals aber, gar nichts.
Aber das ist halt seit vielen Jahren klar, dass das halt die Richtung ist, in die sich die Grafikindustrie da bewegen wird. Raytracing und Upsampling sind die Zukunft und das auch schon seit einigen Jahren in der Vergangenheit. Das ist jetzt keine Überraschung eigentlich.
Und was ich noch interessant fand, war ja, dass sie die Nvidia-Aussage, die Nvidia ja quasi seit DLSS-Vorstellung Ende 2020 vor sich herträgt, wobei ich nicht weiß, ob sie es da schon so krass offensiv getan haben, aber seitdem ist ja immer der Nvidia-Slogan, ist halt, eine Brute Force bringt uns nicht weiter, die GPUs würden immer größer werden, immer mehr verbrauchen, wir brauchen die KI-Technologien. Und das hatten wir jetzt auch Sony und AMD zusammen. Ich glaube, gleich zweimal im 8,5 Minuten währenden Teaser-Video zu diesem Arbeiten an gemeinsamen neuen Technologien, die die PlayStation 6 nicht direkt, aber eigentlich durch die Blume ziemlich,
also
ziemlich
das, konkret genannt haben. Das Bemerkenswerte ist auch aus deiner Perspektive nicht die Message als solche, sondern der Mund, aus dem diese Message diesmal dann kommt.
Ja, und dass damit halt wirklich klar ist, dass die Industrie in diesen Weg geht. Also deine Fake Frames, es war ja, glaube ich, der gleiche Podcast, wo es ums Bumpmapping ging und die Datenformate. Ja, das ist die Richtung, und solange es gleich gut oder sogar besser aussieht, kann man da ja auch nichts gegen haben.
Also man
wir hatten ja nur zum Anfang mit DLSS 1 was dagegen, wo es halt nicht gut aussah.
Oder FSR, bis inklusive ja, 3. FSR bis 4. Also mein Narrativ wäre, dass jeder Frame ein Fake-Frame ist im Endeffekt. Es kommt nur darauf an, wie gut er gefaked ist. Aber ja, da wird es weiter hingehen. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, die man im Endeffekt, wenn man es will, nachvollziehen kann seit 20, 30 Jahren Computergrafik. Dass es immer mehr darum geht, wie kann man Dinge zur Laufzeit besser faken.
Und jetzt haben wir auch perfekt den Segway zum Apple M5-Chip, den Apple gestern vorgestellt hat, nachdem es ja vor ein paar Wochen schon ein neues iPad Pro mit M5 mal wieder in Russland beim Influencer auf den Tisch absurd, geschafft hatte. Ja, es ist absurd. Aber gestern vorgestellt, neue iPad Pro mit M5 und ein neues MacBook Pro 14 Zoll mit M5, in dem sich nichts getan hat, außer dass es nicht mehr den M4, sondern den M5 gibt. Und da ist ja auch ein ganz großes Thema, wir sind jetzt beim A18, richtig? Im iPhone, habe ich das gerade noch richtig auf dem Schirm?
Glaube schon. 19?
Ja, 18? Da sind ja...
Ah, 19. 19. Weil das neue iOS hätte ja 19 gehießen, wenn es nicht auf 26 gegangen wäre.
Also nochmal Schande auf mein Haupt. Da wandern jetzt ja in die GPU, und das ist die große Änderung im M5 offensichtlich, weil den Kern hat sich anscheinend nicht so viel getan. Bei den CPU-Kernen, da wandern ja auch AI-Accelerators jetzt direkt in die GPU mit rein, nachdem die CPU oder die SoCs von Apple ja schon seit Anno Knips eigene Neural Engines als AI-Einheit haben. Das ist ja das Gleiche, was sie neulich bei A19 und A19 Pro vorgestellt haben, kommt jetzt auch im M5. Sonst hat Apple eigentlich nicht so viel dazu erzählt. Ne? Es ist weiter 3 Nanometer, also nicht 2. Da hatten wir zuletzt ja auch ziemlich viel Diskussion in der Community, aber da bleibt es ja dabei, dass TSMC und AMD den ersten Tape-Out in N2 im April, was, glaube ich, gefeiert haben für Epic nächstes Jahr mit Zen 6. Was eigentlich bedeutet, dass das am Ende das erste sein müsste, was mit N2 auf den Markt kommt, weil vom Tape-Out bis zum fertigen serienproduzierten Chip vergeht eigentlich immer gleich viel Zeit. Aber ja, es hat gleich viele P- und E-Cores, gleich große GPU, aber das große Thema ist die schnellere GPU, gerade was auch wieder Raytracing anbelangt, ist da wohl ein ordentlicher Schritt gemacht worden. Und du hast aber schon mal in die Preise geguckt und bist so ein bisschen verwirrt, was du jetzt kaufen sollst.
Also ich kaufe mir gar nichts, ich habe ja noch einen M3 MacBook. Was mich nur gewundert hat.
Spätestens jetzt, Fabian.
Nee, also grundsätzlich bin ich da bei dir, es ist halt eine Evolution. Also es ist der Inbegriff einer Evolution. Und wenn man sich die MacBooks anschaut insbesondere, dann ist es nochmal krasser so, denn dann hat sich ja exakt gar nichts getan, außer beim Chip. Aber das gilt eben nur für die kleinere Ausbaustufe des 14-Zoll-Modells. Denn die gibt es ja mit dem, wenn man so möchte, iPad-M-Chip. Ja. Also dem normalen M5, der ja auch im iPad Pro ist. Und
in der Vision in der neuen.
Ja, und in der Vision in der neuen, okay. Aber die ist
geschenkt. Ja.
Aber Apple hat ja eben nur den M5 vorgestellt und nicht den M5 Pro oder M5 Max oder sogar M5 Ultra. Ist ja im Grunde genommen die Geschichte, die wir letztes Jahr auch hatten mit dem M4. Der kam ja schon im Mai im neuen iPad, in dem OLED iPad Pro als M4, wo alle sich gewundert haben, huch, jetzt schon der M4. Und dann kam...
Aber das war ja auch schon geleakt in Russland.
Ja. Und M4 Pro, M4 Max kamen dann ja im Herbst mit den Notebooks, mit den MacBooks. Und auch erst dann kam das MacBook mit M4. Also der M4, der war eine Zeit lang dann iPad-exklusiv, auch wenn er dann ja genauso wie im iPad, also in den stärkeren iPads zumindest, ins MacBook gewandert ist. Und im Grunde genommen haben wir zum M5 dann jetzt einen Entwicklungszyklus von, ja, nicht nur 12 Monaten, sondern dann eben 18 Monaten, ja, genau. Ja. Diesmal fängt es aber eben nicht nur im iPad und der Apple Vision, sondern auch im normalen MacBook direkt an. Und ich würde dann halt einfach schätzen, ja, es wird dann halt wahrscheinlich Februar, März oder so soweit sein, dass die Pro-Modelle nachgereicht werden, so wie das letzte Generation auch war. Und dann in die entsprechenden MacBook Pros auch mit Pro und Max-Chip zur Verfügung stehen.
Jetzt hat unser lieber Zuhörer und Leser CD Radeon Labs in den Kommentaren schon wieder gemutmaßt, es könnte ja möglicherweise daran liegen, dass Apple für die größeren Modelle dann auf N2 von TSMC wartet.
Das glaube ich nicht.
Das wäre ja immer noch zu früh.
Das glaube ich nicht. Also man würde theoretisch neuere Fertigungsprozesse immer mit kleineren Chips einführen. Denn je größer die Chipfläche, also das ist einfach exponentiell für die Fertigungsprobleme. Und man versucht das erst auf einem kleinen Chip zu tackeln und dann das nach oben zu skalieren. Allein schon deswegen ergibt das aus meiner Sichtweise keinen Sinn. Und zum anderen glaube ich nicht, dass Apple diese Serie aufspalten wird.
Ja, und sie wären dann ja vor Epic von AMD und hätten damit eigentlich einen früheren Tapeout hinlegen müssen, zu dem es keine Infos gab. Und nicht nur das, sondern AMD und TSMC haben ja damals sich hingestellt, die beiden CEOs, und haben gesagt, hier, erster Tapeout,
genau,
da ist der Wafer.
Glaube ich nicht dran. Warum Apple jetzt nicht auf 2 Nanometer gegangen ist, lässt sich spekulieren. Entweder die Kapazität hat halt nicht gepasst für das, was Apple macht. Oder Apple sagt, nee, da sind uns doch noch zu viele Ungereimtheiten. Oder nee, wir brauchen es einfach nicht. I don't know. Worauf ich hinaus wollte jetzt beim MacBook konkret, man kann das normale 14 Zoll MacBook Pro jetzt eben mit M5 kaufen. Oder M4 Pro oder M4 Max. Also das M4-Modell haben sie natürlich rausgenommen. Aber das führt dann halt zu der Situation, dass man sich im Endeffekt entscheiden kann, für gut 2000 Euro möchte ich 10-Core-CPU, 10-Core, was habe ich gerade denglisch gemischt, möchte ich 10 Kerne CPU, 10 Kerne GPU haben mit M5? Ja. Oder möchte ich 12 Kerne CPU und 16 Kerne GPU haben mit M4 Pro? Beides mit 24 GB RAM, zahle ich für beides 2300 Euro.
Und dann müsste aber auch ungefähr gleich schnell sein.
Ja, oder? Genau, also das ist jetzt halt die Frage, die ich mir stelle. Okay, 20% mehr CPU-Kerne, 60% mehr GPU-Kerne, aber halt eben M4 und nicht M5. Was ist da jetzt am Endeffekt dann wirklich schneller und energieeffizienter, wird bestimmt der kleinere Chip sein. Also da finde ich es ein bisschen seltsam, dass Apple die nur marginal besseren, also die kleinen M4 Pro Ausbaustufen dann noch anbietet. Das müsste doch eigentlich aus Kundensicht keinen Sinn mehr ergeben. Aber
aus Apple-Sicht offensichtlich. Und eine Sache hatten wir uns noch verschwiegen, die Speicherbandbreite steigt auch ordentlich mit dem neuen Chip. Ich glaube um 33% geht die nach oben.
Ja, aber das ist, also du kannst, also das ist ja gesetzt, wenn du die Leistung erhöhst, musst du auch die Bandbreite erhöhen, sonst ergibt das keinen Sinn.
Ja, okay, auch da wieder, ne? Also, ob was Sinn ergibt oder nicht, das entscheidet am Ende, entscheidest du das nicht, Fabian.
So. Nein, ich will nur meinen, du kriegst die Leistung, die kriegst du halt noch nur dann umgesetzt, wenn du die Ausführungseinheiten entsprechend mit Daten füttern kannst.
Das ist richtig.
Das heißt, stimmt. Die könnten gar nicht mit höherer Leistung werben, wenn sie nur die Rechenleistung erhöhen, aber nicht auch die Bandbreite. Dann,
also ja, außer in Anwendungen, die keine Bandbreite brauchen. Also, es gibt immer einen Weg, lieber Fabian. Lass uns noch einmal zur Xbox schwenken. Haben es schon mehrfach angeklungen, denn ich konnte mir unter Embargo seit Mitte letzter Woche jetzt muss ich es wieder hinkriegen, ich weiß nicht, ob es immer noch falsch im Artikel steht, das RG Xbox Alley X von Microsoft und Asus.
Ja, angucken. Ich glaube, das war richtig.
Beide haben sich da ja in den Hintergrund genommen und schreiben sich selber nicht als Hersteller drauf, sondern es heißt einfach ROG Xbox. Das ist ja letztendlich eine Evolutionsstufe des letztjährigen Asus ROG Ally X mit dem neuen Ryzen AI Z2 Extreme, den es jetzt plötzlich auch noch gibt, nachdem AMD den gar nicht so vorgestellt hatte zu CES. Der hat noch eine aktive NPU, ist letztendlich der Strixpoint-Chip HX3070, den wir schon seit letzten Sommer kennen. Und angepassten Ergonomie, erinnert so ein bisschen mehr jetzt an einen Xbox-Controller und einer dieser neuen Fullscreen-Xbox-UI, die aber bei mir nicht lief auf dem Muster, weil es laut Asus sich wohl um einen Gamescom-Aussteller handelte, dem man das allerdings nicht angesehen hat. Der sah tippitoppi aus. auf dem ein falsches Windows installiert war. Und es gab viele Hinweise in der Community und man hätte sich ja auch im Insider-Preview sonst was ziehen können. Aber vielleicht auch an dieser Stelle nochmal, wenn ich ein Muster unter Embargo bekomme und dazu was machen will und der Hersteller mir sagt, er ist da dran und arbeitet an einer Lösung, da nehme ich mir dann doch nicht, da bin ich dann zu ängstlich aufgezogen worden, das Gerät, bügel da irgendwas drauf und stelle dann fest, dass der AMD-Treiber leider nicht drauf ist und auch nicht installiert werden kann und den auch keiner zur Hand hat oder der X-Button nicht geht oder der rechte Thumbstick nicht geht, weil das Gerät ist ja nun mal noch nicht erschienen und weiß der Geier, was da alles für Software drauf ist. So, im Endeffekt habe ich mir das Gerät dann ohne die UI angesehen. Inzwischen vielen Dank an Martin Geuss von Dr. Windows, der hat mir heute Morgen eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, er hatte genau das gleiche Problem mit seinem Gerät. Offensichtlich sind wir die zwei, die ein solches Gerät hatten, von irgendwie 50, die verteilt wurden. Oder es waren am Ende doch mehr als zwei statt, was er mir Asus genannt hatte. Und der hat mir gesagt, welchen Key man in der Registry ändern oder setzen muss. Also RegEdit mal wieder, endlich mal wieder ein RegEdit genutzt, damit man dann in den Windows-Einstellungen auch auf diesem Windows 11 Pro, was ja eigentlich gar kein Windows 11 Pro sein soll, weil das Gerät kommt mit Windows 11 Home und deswegen hat man auch dieses Update nicht bekommen, weil es ist ja gar nicht für Pro, wird es gar nicht ausgerollt und so weiter und so fort. Dann konnte ich jetzt diesen RegEdit-Key setzen, neu starten, habe jetzt in den Einstellungen bei Gaming oder Spielen die Möglichkeit, dieses UI zu setzen und dann funktioniert es auch. Jetzt werde ich mir die Tage auch nochmal angucken, bin auch über das Wochenende mal ein langes Wochenende weg, nehme das Gerät da mit und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Eindruck davon.
Dann wirst du zu einem richtigen Die-Hard Mobile Gamer.
Das Gerät ist schon cool. Ich mag die neue Ergonomie. Es ist schneller als der Vorgänger. Jetzt auch nicht überraschend viel schneller, weil wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, Strix Point zu Hawk Point.
Ich dachte doch, es ist die erste mobile Xbox. Was ist denn da der Vorgänger?
Das Gerät ohne das UI, das LAX. Und es ist auf jeden Fall wahnsinnig effizient. Also wenn man das mal vergleicht, was so die entsprechenden Gaming- oder Notebook-Alternativen, die ja eigentlich die gleichen SoCs haben, dann halt als Ryzen AI 370 oder früher noch als, nee, nicht oder früher noch, dann ist es halt schneller bei deutlich weniger Verbrauch. Das ist schon irre. Wir wollten ja noch mal ganz kurz über das Xbox-Thema grundsätzlich sprechen, denn das sind jetzt ja Xbox-Handhelds, weil man sie grundsätzlich, nachdem man Windows 11 eingerichtet hat, über das klassische Windows 11 Einrichtungsding, also ihr bekommt die Konsole und dann müsst ihr erstmal durchs Windows 11 Setup. Das könnt ihr aber alles mit Thumbsticks und Buttons machen, außer da, wo man den PIN zweimal eingeben muss. Ich komme nicht ins zweite Eingabefeld. Entweder ich bin wirklich zu bekloppt oder es geht an der Stelle nicht und man muss doch auf den Bildschirm touchen. Und dann erwartet euch ja eigentlich dieses UI, Fullscreen, wo ihr Steam-Account verlinken könnt, Epic Games, Ubisoft, Battle.net und alles. Dann habt ihr die Spiele, soweit ich das gesehen habe, jetzt am Ende doch nicht an einem Ort, sondern man muss dann schon immer noch diese anderen Launcher-Apps aufrufen. Aber irgendwie schon alles in einem Fullscreen-UI. So, und das ist ja das Xbox-Handheld, Fabian. Und damit ist Xbox tot. Willst du die ganze Zeit schon sagen?
Ja, also das habe ich ja schon, ich meine, wir hatten doch damals unsere DB-Funk-Vor-Episode auch zu, ich wollte gerade schon wieder sagen, zur E3, wo sie das vorgestellt haben. Naja, es war nicht die E3, aber damals war ja der Spruch, this is an Xbox und das haben sie ja mehrfach plakatiert auf meinen Fernseher, auf dem ich das geschaut habe damals, das Event. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn das eine Xbox ist, wie kann ich denn da jetzt eine Xbox Blu-ray-Disc reinschieben, um mein Spiel zu spielen? Gut, klar. Also vielleicht ist es.
Du lebst aber auch in der Vergangenheit.
Ja, vielleicht ist es keine Xbox Series X, sondern es ist eine Xbox Series S. Und dann kann man da im Grunde genommen mitgehen. Es ist ja der Trend, den Microsoft schon früher als Sony vorgezeichnet hat, dass sie vom Laufwerk weg wollen. Und das, was von Xbox übrig bleibt, ist jetzt im Endeffekt ein Gaming-Overlay für Windows-PCs.
Ja, denn da geht's wohl hin. Also ich habe ja schon vor Monaten, als das vorgestellt wurde, da gab es auch diesen Nebensatz in der Präsentation der Xbox-Chefin. Da habe ich doch hier schon im Podcast, ich glaube auch in der News gesagt, und die Konsole wird genauso werden. Die nächste Xbox, vielleicht gibt es noch ein eigenes Design, aber im Endeffekt ist die nächste Xbox sind als solche gekennzeichnete Gaming-PCs von Partnern. Vielleicht sind sie kompakt, die mit einem Overlay kommen, wie jetzt das Handheld, aber darunter ist Windows und ja, sie binden dann alles ein, weil sie probieren dann, nachdem Xbox als Konsole weltweit gegenüber der PlayStation
an die Wand gefahren wurde,
gescheitert ist, ja, probieren sie jetzt wieder diesen offenen Windows-Gedanken, also jetzt lachen wieder die Linux-Nutzer, aber diese offene Windows-Plattform für sich zu nutzen, zu sagen, ja, aber hier gibt's ja alle Stores und alle Spiele und so viel verschiedene Geräte, das ist deine
Xbox. Ich mein,
und so wird's kommen.
Ja, also das ist ja quasi die Geschichte, die Valve mit den Steam Machines versucht hat. Also wir erwarten ja quasi beide, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht am Anfang.
Ja, wobei sie ja da nur Steam draufgenommen hätten, ne?
Genau. Und Microsoft nimmt halt das Xbox Overlay jetzt für Windows dann.
Ja, aber bindet auch Epic Games Store ein. Also das wäre Valve ja vor 10 Jahren ja, nicht eingefallen, dass man. Aber es gab auch keinen anderen Launcher außer Steam, insofern war es auch egal.
Ich finde das halt interessant, weil ja die eigentliche Funktion, wenn man so möchte, einer Konsole aus Publisher- oder Herstellerperspektive ist ja, dass diese Konsole ein Gatekeeper ist für den Spielemarkt. Also dass du auf einer Xbox ja eben nicht die Möglichkeit hast, dir irgendeinen Key über irgendeinen Keyseller zu besorgen und das Spiel, Gott weiß, wie günstig zu spielen. Du sollst ja bitte Vollpreis bezahlen. So. Aber das ist ja eigentlich für Microsoft gar nicht mehr so, denn die wollen ja gar nicht, dass du Spiele im Vollpreis kaufst. Die wollen ja eigentlich, dass du einfach ihren Game Pass abonnierst. Und ob du den jetzt auf diesem geschlossenen Xbox-Ökosystem abonnierst oder auf einem offenen PC, macht aber dann, denke ich, halt schon noch einen Unterschied, weil du auf dem PC ja viel bessere Alternativen hast. Also du kannst die Spiele ja auf dem PC ja trotzdem sehr viel günstiger dir besorgen als über den Game Pass, wohingegen das auf der Xbox eventuell, wenn das neue Spiel 80 Euro kostet, aber der Game Pass, gut, inzwischen ja auch mehr dann als nur noch 10 Euro, aber wenn der halt günstiger ist, dann ist das halt plötzlich die bessere Alternative. Also ich weiß nicht, ob sich das für sie aufgehen wird, auf eine offene Plattform zu setzen. Ich meine, wir sehen natürlich auf der einen Seite schon, dass die Hardware hier nicht mehr wirklich quersubventioniert wird, auch bei der generellen Xbox ja schon nicht mehr. Das war ja ursprünglich die Geschichte, du verkaufst die Konsole günstig und holst das Geld über die Spiele wieder rein. Aber wenn sie...
Bei das Ally-Ding ne, für 8,99, das Ally-X kostet ja was, 400 Euro oder 500 Euro weniger als das Lenovo Legion Go in Klammern Second Gen mit gleichem SoC. Also, weiß ich nicht. Das ist, warum ist das Lenovo-Teil so teuer? Und hier, es ist schon günstig
im Vergleich zu dem einzigen... Aber hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Die Konsolen, die wurden ja unter Wert verkauft. Früher zumindest. Heutzutage ist es natürlich alles was anderes. Mit der Xbox Series X und 4 Jahre alter Technik, die dann für 150 Euro Aufpreis 650 Euro verkauft wird oder was. Das ist komplett absurd. Und also das ist dann ja im Grunde genommen auch der Grund, wo ich sage, sie kämpfen halt nicht mal darum. Sie lassen die Xbox einfach sterben, wenn sie sie auf 650 Euro bepreisen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich sehe das so wie du. Die Xbox ist im Endeffekt Microsofts Gaming-Label für Windows-Gaming.
So, dann ist die Frage, ob sie das durchziehen oder wir am Ende dann wieder da sind, wo wir um die Jahrtausendwende standen, dass es den Windows-Gaming-PC gibt. Und weil ich meine, jetzt in Zukunft dann dieses Overlay, was man aber dann ja auch ausschalten kann oder verlassen kann, um dann mit den Geräten, was ja toll ist im Vergleich zu einer PlayStation, die so geschlossen ist, mal diesen jenes noch zu machen und Excel und weiß der Geier was, ne? Es geht ja alles auf dem Ding. Ich habe jetzt auch wieder Kommentare gesehen. Natürlich kannst du das LIX, das ist ein Ryzen AI 9 HX 370 Notebook.
Ja.
Das hat Power, da kannst du einen Monitor anschließen, kannst damit arbeiten.
Natürlich. Und spielen.
Und spielen, ja. Also gut, auf dem Leistungsniveau dieser 16CU RDNA 3.5 APU, aber trotzdem. Und das bietet natürlich eine immense Freiheit. Aber ja, ist es dann nicht schon wieder zu kompliziert? Und wenn es dann schon kompliziert, also trotz Overlay.
Das ist ja optional. Ja, und also das anzuschließen und drauf zu arbeiten, ist ja optional. Du kannst es ja auch wie eine
sonst
Switch
noch
verwenden.
Ein Wort, aber es ist dann halt den Schritt, den Microsoft da einschlägt und möglicherweise dann wirklich auch für die Xbox-Konsolen, also Standkonsolen-Plattformen, die dann Gaming-PCs sind, einfacher wird es nicht für den im Umgang.
Ja? Also, die Xbox-Standkonsolen, das wird halt im Grunde genommen das Ding hier, nur ohne Bedienelemente und Display.
Ja, sieht doch genauso aus.
Dann halt vielleicht mit Strix Halo oder so, ich weiß es nicht, aber ja.
Ah, da muss dann aber die Fertigung noch optimiert werden, dass die Dinger nicht so groß und teuer sind. Aber guter Stichpunkt nochmal die SoCs, was ja in dem kleineren Modell steckt für 599 Euro, also 300 Euro Unterschied. Das ist komplett gleiche Gerät, aber ein anderes SoC, nämlich der Ryzen Z2A. Den hatte AMD auch nicht angekündigt mit der Z2-Serie im Frühjahr, also zu CES im Januar. Und da bin ich dann, muss ich sagen, weil ich das gar nicht so verfolgt hatte jetzt zuletzt, ich dachte immer noch, na, der Z2, weil der Z2, der ist ja der alte Z1 Extreme, also Phoenix APU, 12 CU RDNA3. Ja, der Z2A, das steht nicht für AI, steht halt für A. Ist eine kleine Anpassung, aber mitnichten. Das ist ja weder der Z2 in irgendwie angepasst, noch ist es der Z2 Go in irgendwie angepasst, sondern es ist die Steam Deck APU mit 4 Kernen Z2 und 8 Kernen RDNA2. Und ich habe da auch im Artikel nochmal die Tabelle der ganzen Z2 und Z1 SoCs reingepackt. Ja, offensichtlich wollte Asus, ich denke, das A heißt einfach Asus, wollten Asus und Microsoft 1:1 den Steam Deck Gegenspieler. Denn RAM ist gleich, Anzahl Kerne, CPU, GPU ist gleich. Und das ist halt dann himmelweiter Unterschied. Und
weiß ich das nicht. Wäre dann aber auch die nächste Frage, die ich mir stelle. Wie reagiert jetzt Wolf darauf? Denn ich glaube, mit Microsoft als treibende Kraft ist das vielleicht das erste Windows oder Desktop, wenn man so möchte, Handheld, das dem Steam Deck wirklich Konkurrenz machen kann.
Ja, und es setzt aber ja auch schon auf was auf. Denn wenn ein Windows-Gaming-Handheld zuletzt irgendwie Erfolg gehabt hat oder präsent gewesen ist, dann war es ja schon das Ally von Asus, würde ich behaupten. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall die nächsten Tage mal über das Xbox UI, dann wirklich mal das Gefühl zu haben, ein Xbox-Handheld in der Hand zu haben. Denn das hat sich für mich ohne das Xbox UI halt definitiv auch sofort wieder nicht so angefühlt, während ich das Gerät getestet habe. Und es haben durchaus eine ganze Menge Nutzer ihr Gerät gestern, obwohl es ja eigentlich erst heute erscheinen sollte, erhalten. Also auch bei uns in der Community war das Interesse an so einem Windows-Handheld mit dieser Art APU dann doch relativ groß. Und das haben viele gestern schon berichtet, dass sie am Einrichten sind und erste Erfahrungen geteilt.
Ich finde das halt immer noch absurd, wenn ich mir das halt anschaue, wie du da in der Windows-Systemsteuerung bist, bei den Power-Options und da irgendwas einstellen musst.
Ja, aber das musst du ja dann auch nicht übers Overlay. Ne? Also Asus Armory Crate ist ja in das Overlay integriert, aber, in die Xbox-Toolbar.
Aber dieser ganze Windows-Hinterbau, der ja bei einem Windows 11 PC schon irgendwie,
der ist noch wie, da, ja, man kann ihn nutzen.
Ne, das ist ja dieser riesige Kasten Legacy Windows, der da hinten dran hängt, dass der jetzt auch damit dabei ist. Ich finde das so absurd.
Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ne? Also einerseits ist es cool, dass du hast so diese Windows-Freiheit, aber du, also zumindest wenn man von Windows kommt, weiß man ja, ist man sich dessen bewusst und ist dann ganz schnell wieder nicht nur in diesem Overlay, sondern dann fängst du wieder darum zu frickeln und dies und jenes und ja. Und dann hast du aber gleich wieder nicht dieses Konsolengefühl. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie sich es dann anfühlt in der breiten Masse. Und klar, auch jemand, der sagt, hier, der das Geschenk bekommt, das Xbox Handheld, der wird früher oder später beim Booten, beim Login, beim weiß der Geier was, auf Windows 11 hocken. Und das ist doch, ja, das ist dann eine andere Erfahrung als mit einer Xbox Series X oder S zuletzt, wo du das halt nie erleben wirst. Du kannst dieses UI nicht verlassen, weil es gibt nichts anderes. Ja, also zumindest nicht auf, wenn du dich ganz normal.
Da sehe ich dann wiederum noch eine Stärke, die Wolf dann eventuell hat.
Ja, so, letztes Thema. Viel geredet. Windows 10, eine Grabesrede halten wir nicht, aber wir wollten das Supportende von Windows 10, das Microsoft ja jetzt am 14. Oktober vollzogen hat, mit kleiner Hintertür. Ja, entweder kauft man sich für 31,49 Euro ein Jahr als Consumer, der mit einem lokalen Konto eingeloggt sein will, unter Windows 10 noch ein Jahr diese Extended Security Update Updates, die es zuvor nur für bis zu 3 Jahre für Unternehmen gegeben hat. Oder man loggt sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Account ein und kriegt das ein Jahr kostenlos. Und ich bin auf Windows 11, steinigt mich in den Kommentaren zur News zu diesem Podcast. Du bist aber noch auf Windows 10, Fabian, und du willst jetzt ein Experiment wagen.
Ja, genau. Also ich habe im Grunde genommen mir das einfach abgewartet, weil ich zu faul war, irgendwie was zu unternehmen.
Es hat es ja auch noch Support.
Genau, also mein PC könnte theoretisch Windows 11. Microsoft hat es mir schon mehrmals mit einer Fullscreen-Werbung angezeigt, als ich den PC gestartet habe. Ich habe es dann immer weggeklickt. Ich habe es auch schon mehrmals installiert. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal, wo ich bin dann immer wieder zurück. Hab mir dann gesagt, ja, dann machst du halt einen Linux-PC, sobald es soweit ist. Aber habe ich natürlich nicht getan und habe auch jetzt keine Zeit, mich damit auseinander. Im Endeffekt bleibe ich jetzt weiterhin faul und sage, ja, dann läuft es jetzt halt mit Windows 10 weiter und wir schauen mal, was passiert. Ich habe ein lokales Konto, ich habe auch keine Lust, ein Microsoft-Konto da anzulegen, um mich da umzufrickeln. Das System ist für mich im Grunde genommen, jetzt gerade sitze ich dran und mache neben den Podcast auf, weil ich die GeForce drin habe und dann entsprechend Nvidia Podcast zur Verfügung. Aber im Grunde genommen ist es ein reines Gaming-System. Also ich brauche das produktiv nicht. Dafür habe ich das MacBook.
Mit M3, ah, ob das noch produktiv ist,
Vielleicht muss ich das upgraden, natürlich. Ja. Aber da muss ich noch auf den M5 Ultra warten. Und nee, also das System hat im Grunde genommen die Daseinsberechtigung Jux und Dollerei Gaming. Und
ja, aber du wirst jetzt 31,49 €
nee, ich werde
ausgeben.
jetzt einfach gar nichts machen.
Aber du weißt schon, dass das System dann auch bei dir im Netzwerk und grundsätzlich für globale DDoS-Attacken und so weiter und so fort. Ich belehre dich jetzt hiermit und dann reden wir weiter. Also du machst erstmal gar nichts und guckst,
Das ist
was
jetzt mein
passiert.
Experiment, genau. Ich mache jetzt gar nichts.
Ja. Das machen auch 11,2% der knapp, nee, gut 3000 Teilnehmer an der Umfrage. Das ist quasi unsere Sonntagsfrage. Wir kapern die kleine eine Umfrage in meinem Abgesang auf Windows 10. Zudem, da muss ich mich ja, erinnere ich mich gerne dran zurück, da hatten wir ja damals exklusiv vorbei ein kleines Sternchen noch dran, zeitgleich zusammen mit WinFuture aus der gleichen Quelle hatten wir ja aus einer Closed Alpha zu Windows 10, da hieß es noch gar nicht so, da hieß es ja noch Threshold und alle dachten, es wird Windows 9 heißen. Da hatten wir damals Screenshots, die gezeigt haben, das Startmenü kommt zurück. Und zack, 11 Jahre später, nämlich gut 10,5 Jahre nach dem Launch, ist es auch schon wieder vorbei mit dem Support. Da hatte ich eine Umfrage zu gemacht und die lautete, du nutzt noch Windows 10, was ist dein Plan? Du hast offensichtlich wie 11,2% angeklickt, ich nutze es weiter. Ohne
Ja,
Updates.
also,
Die Minderheit.
ja, ich würde es, denke ich, auch niemandem empfehlen. Also gerade natürlich,
Das ist also
ja, also
wirklich,
auch bei
ja.
einem,
Ich empfehle es niemandem und auch dir
ja,
nicht.
also insbesondere halt sobald das System irgendwie produktiv genutzt wird, aber ich würde sowieso sagen, dass es grob fahrlässig ist, ein Windows-System produktiv zu nutzen.
Also wirklich. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ja.
Nee,
Und man merkt auch, dass du die letzten 2 Male nicht allein im Hotelzimmer gewesen bist und dir da auf die Zunge beißen musstest. Heute ist hier wieder Fabian unleashed. Bitte, fahre
Nee, also
fort.
ich meine wirklich, ich gehe da jetzt ran mit von wegen, ja, was soll schon passieren? Und dann schaue ich halt, was passiert. Wenn das Ding dann irgendwann im Eimer ist, dann habe ich auch nichts verloren aus so einer Windows 10 Installation.
Ja.
So.
19,6% haben gesagt, also fast 50% mehr. Ich nutze es mit ESU-Updates, sei es gezahlt oder mit Microsoft-Account, das habe ich jetzt nicht differenziert. 13,4% haben gesagt, ja gut, jetzt haben sie mich, ich wechsle auf Windows 11. Und 15,9%, ich wechsle auf Linux oder bin schon, ja, da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen. Das hätte ich nochmal differenzieren sollen, weil da ja sicherlich jetzt auch die mal in den Artikel geguckt haben und schon seit 12 Jahren auf Linux
Ja,
sind.
oder das aber nur ankündigen
Da.
und es dann nicht durchziehen, so wie
Ja.
es bei mir jetzt bisher der Fall ist. Und da werde ich in der Sonntagsfrage dann aber differenzieren.
Ja, und 36,8% haben gesagt, ich nutze gar kein Windows 10. Das ist unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, was wir sonst zu so erheben. Insofern waren hier wirklich vorrangig Windows 10-Nutzer
Wer hätte
in
es gedacht,
dieser Umfrage unterwegs.
ne?
Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch mal erwähnt, dass man auch unter Linux mittlerweile oftmals gut spielen kann. Ich habe das dann nicht wieder alles breitgetreten. Ihr solltet da auch noch mal in den Artikel gucken, weil natürlich gibt es die Fälle, wo es eben nicht geht. Stichwort Kopierschutz. Also
Ja, oder
Anti-Tampering-Maßnahmen, generell
Anti-Cheat,
Linux
ne?
ausschließen, Anti-Cheat, genau,
Kernel-Level Anti-Cheat ist
für
dann auch wieder ein
Linux.
Problem.
Oder dass es eben FSR4 noch nicht offiziell unter Linux gibt und so weiter und so fort. Und GeForce halt dann letztendlich auch immer noch Performance-Probleme hat. Und die meisten von euch knapp haben ja eine GeForce. Insofern, ja, es sprechen auch weiterhin, gerade wenn man aktuelle Spiele spielen will, mit hohen Details, Auflösungen und so weiter und so fort und allen aktuellen Features, dann ist es nicht einfach the way to go. Fabian, the way to go. Ich muss heute noch auf eine Veranstaltung und will davor noch den Podcast schnibbeln. Insofern ist es schön, dass wir mit allen Themen durch sind, obwohl wir hier noch PlayStation 6 hot gedroppt haben. Habe ich was vergessen von der Liste, die ich am Anfang.
Glaube nicht, ich glaube, wir sind durch.
Ich dachte schon, du bist am Ende auch noch eingeschlafen oder hast den Raum verlassen.
Der Windows 10 PC ja, wurde soeben von einem Trojaner gesperrt.
Ja. Oh nein. Ja, ich gehe davon aus, dass du nächste Episode schon voll durchgepatcht bist mit allem, was seit 14. Oktober bereits über ESO gekommen ist. Und werde dich dann nie wieder darauf ansprechen. Bin froh, dass wir nicht zusammen in einem Netzwerk sitzen und hoffe, dass du mich hier nie DDoSst. Auch wenn du dafür natürlich dann aktiv gar nicht kannst, aber passiv möglicherweise dazu beigetragen hast. Ich wünsche dir weiterhin gutes wieder zurückkommen, wobei du bist ja jetzt schon wieder vier Tage im Land. Der Jetlag ist wahrscheinlich schon abgeklungen und denke, wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder.
Ich freue mich.
Bleib gesund, bleibt ihr gesund. Bis dahin.
Ciao.